Hallo, liebe Freunde, willkommen beim The Port Magazin Nummer 49. Und die schlechte Nachricht zuerst, ihr seid alle entlassen. Okay, das ist ein eher mieser Scherz, aber eben einer, der angesichts der aktuellen Nachrichtenlage in der Gaming-Branche irgendwie nahe liegt. Denn da kommt es aktuell zu Entlassungswellen bei EA, bei Activision Blizzard und bei ArenaNet. Details und Hintergründe erfahrt ihr in der Sendung, genau wie die neuesten Gerüchte über Xbox-Spiele auf Nintendo Switch sowie die neuen Xbox-Konsolen und Googles Gaming-Ambitionen. Außerdem, zur großen Überraschung von exakt niemanden, verleibt sich THQ Nordic ein weiteres Studio ein und sichert sich außerdem neues Kapital für zukünftige Shoppingtouren. Los geht es mit den schlechten Nachrichten, dann haben wir die hinter uns. Entlassungswelle bei Activision Blizzard. Am 8. Februar machte die Nachricht die Runde, dass es beim US-Publisher Activision Blizzard zu groß angelegten Entlassungen kommen würde. Es gab anfangs keine Bestätigung und es folgten einige ungewisse Tage, denn erst am 12. Februar machte der Konzern im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts eine konkrete Aussage hierzu. In einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärte man, dass man etwa 8% der Belegschaft entlassen würde, was angesichts von fast 10.000 Activision Blizzard-Mitarbeitern weltweit wohl um die 800 Personen ergibt. Bei Activision Blizzard wird der Gürtel jetzt enger geschnallt und das angesichts eines Rekordjahres 2018. Laut des Quartalsberichts, der auch den gesamten Finanzbericht für 2018 erhält, schaffte das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Nettoertrag von 7,5 Milliarden Dollar. Ein Rekordergebnis. Aber CEO Bobby Kotick mahnt, Zitat, während unsere finanziellen Ergebnisse für 2018 die besten in unserer Geschichte sind, haben wir unser Potenzial nicht voll verwirklichen können. Zitat Ende. Und so plane man, sich 2019 auf die größten Marken und einige neue Produktinitiativen zu konzentrieren, was auch immer Produktinitiativen letztendlich bedeuten wird. Die Zahl der Mitarbeiter, die an den Marken Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone und Diablo arbeiten, die solle im Schnitt um etwa 20% gesteigert werden. Finanziert würde das, indem man Projekte depriorisieren würde, welche die Erwartungen nicht erfüllen und dass man bestimmte administrative und nicht die Spieleentwicklung betreffende Kosten sparen würde. Tja, und für 2019 erwartet man auch nur noch 6 Milliarden Dollar Nettoertrag, also deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Am Folgetag, dem 13. Februar, ergab sich ein genaueres Bild darüber, wen diese Entlassungen letztendlich trafen. So berichtet Kotaku, dass es vor allem bei Blizzard viele Mitarbeiter traf und auch die Activision Studios Vicarious Visions sowie High Moon, die zuletzt bei Destiny 2 Support leisteten. Und wir wissen ja, Bungie sowie Destiny und Activision haben sich vor einigen Wochen getrennt. Auch die Teams, die zuvor Destiny 2 bei Activision Publishing betreuten, wurden entlassen. Genauso wie viele andere, die nicht direkt an der Entwicklung neuer Spiele beteiligt waren. Support, Qualitätssicherung, IT, die E-Sports-Abteilung, Blizzards Publishing-Arm. All diese Abteilungen mussten Mitarbeiter gehen lassen. Das alles kommt nun nicht überraschend. Schon im Dezember gab es Gerüchte, dass insbesondere Blizzard den immer stärkeren Einfluss der Activision-Firmenleitung zu spüren bekäme und dass hier mit Kostenkürzungen und Umstrukturierungen zu rechnen sei. Und nun befindet sich Blizzard fast schon in einem Krisenjahr. 2019 wird es Medienberichten zufolge kein neues Blizzard-Spiel geben. Und wer weiß, wie viel vom alten Blizzard bis 2020 übrig geblieben sein wird. Wer weiß, wie sich das Studio bis dahin gewandelt hat. Klar ist, aktuell ist die Stimmung bei Activision Blizzard nicht gerade rosig. Und damit ist der Konzern nicht allein. Massiver Stellenabbau beim Guild Wars-Entwickler ArenaNet. Am 21. Februar meldete Kotaku, dass es beim US-Entwickler ArenaNet zu groß angelegten Entlassungen kommen würde. Wie viele Stellen exakt davon betroffen sind, das steht bislang noch nicht fest. Eine Quelle aus dem Studio leitete Kotaku hierzu eine Mail von Song Yi Yoon weiter, die Geschäftsführerin des koreanischen Publishers NCSoft West, dem Mutterunternehmen von ArenaNet, erklärte darin, Zitat: Der Umsatz unseres Live-Game-Geschäfts sinkt, während unsere Marken altern. Verzögerungen in der Entwicklung für PC und Mobile haben zu weiteren Umsatzeinbußen geführt, während unsere Betriebskosten im Westen gestiegen sind. Da, wo wir gerade sind, da sind wir nicht zukunftssicher und auch nicht für den zukünftigen Erfolg eingestellt. Zitat Ende. Yoon zufolge würde man nun Kosten im gesamten Konzern sparen und Umstrukturierungen angehen, in deren Verlauf etwa die Publishing-Abteilungen von NCSoft und ArenaNet vereint würden. Inzwischen gab es bei ArenaNet auch Meetings mit der Belegschaft, 2 Stück Kotaku zufolge eine genaue Zahl, wie viele der etwa 400 Mitarbeiter tatsächlich jetzt von Entlassungen betroffen sind, steht aber bislang immer noch nicht fest. Diese Story scheint sich noch ein bisschen zu entwickeln und sie ist leider nicht die letzte ihrer Art. EA Australien, massiver Stellenabbau. Auch bei einem EA-Tochterstudio in Australien, da wird gefeuert. Konkret geht es um Fire Monkeys, eines der größten Entwicklerstudios Australiens. Dort werden ausschließlich Mobile Games hergestellt, etwa Real Racing 3, Need for Speed No Limits oder das The Sims Mobile-Spiel. Und dort kommt es, wie Kotaku Australien am 22. Februar berichtet, nun ebenfalls zu Entlassungen. Etwa 40 bis 50 der 200 Angestellten seien betroffen. Auch hier geht es um Umstrukturierung. Ein EA-Sprecher erklärte hierzu, dass man Teams umstellen und sich mehr auf Live-Services konzentrieren würde und dass das einige Rollen im Studio betreffen würde. Tja, 2019 fängt ja gut an. So viele Entlassungen bei so vielen unterschiedlichen Studios. Und ich habe hierzu ja in der letzten Sendung erst an Toit Weidemann erinnert, mit dem ich in Ausgabe 46 über die Trennung zwischen Bungie und Activision gesprochen habe. Der meinte damals schon, dass wir hier sehen, wie sich die großen Publisher in eine Übergangsphase begeben, in der sie kollektiv den Gürtel enger schnallen. Und das hat Toit auch noch einmal in einem kleinen Blogpost niedergeschrieben, den ich euch ebenfalls mit den Shownotes zu dieser Folge verlinken werde. Toit argumentiert darin, dass das alles ganz normal sei. Und auch damals, vor 6-7 Jahren, gab es diverse Massenentlassungen und dass der Wachwechsel der Konsolengenerationen der Anlass für diese Phase ist. Es geht darum, dass die kommenden 1-2 Jahre für die großen Publisher sehr fordernd werden. Es braucht Spiele für die neuen Konsolen, die aber anfangs noch keine Rekordumsätze machen können, da sie erst allmählich in die Haushalte kommen. Das Publikum ist zwangsläufig noch nicht so groß wie das der aktuellen Konsolen. Und die bestehende Konsolengeneration, die kommt langsam aus der Mode. Die Studios haben also mehr Arbeit und geringere Erfolgsaussichten. Hier liegt der Hund begraben. Deswegen schnüren die großen Publisher und Studios vorsorglich den Gürtel enger, weil sie sehen, in den nächsten 1-2 Jahren können sie nicht mit den Umsätzen und den Gewinnen rechnen, die sie in den letzten Jahren hatten. Es sind also vorsorgliche Massenentlassungen, die da geschehen. Und irgendwie passt dann auch schon die nächste Nachricht zu diesem Thema, denn die spricht auch so ein bisschen die nächste Konsolengeneration an. Gerüchteküche: Xbox-Spiele auf der Switch, Ankündigung der neuen Xbox im Juni. Gleich 2 Gerüchte zu Microsofts Xbox, sowohl zur Konsole als auch zum Software-Lineup, die trudelten in den letzten Tagen ein. Zum einen machte etwa am 21.02. das Gerücht die Runde, dass Microsoft seine Spiele auch gern für die Nintendo Switch veröffentlichen würde. Im Fall von Ori and the Blind Forest, ein vielgelobtes 2D-Hüpf- und Actionspiel mit malerischer Grafik vom österreichischen Entwickler Moon Studios, soll ein klassischer Port entstehen. Angepasst für Nintendos Hardware und einfach nur ein Spiel, wie viele andere Spiele, das auf dieser Hardware erscheint und das halt von Microsoft gepublished wird. Und das glaube ich nur zu gern. Microsoft hat ohnehin längst damit aufgehört, konsolenexklusive Titel zu veröffentlichen. Eigenproduktionen erscheinen inzwischen ja auch für den PC im Windows Store. Wieso nicht auch für die Switch veröffentlichen, wo sich doch insbesondere Indie-Games wie Ori dramatisch besser verkaufen als auf anderen Plattformen. Teil 2 des Gerüchts, das vom YouTube-Kanal DirectFeed Games verbreitet wurde, besagt, dass auch andere Xbox-Spiele wie Gears of War oder Forza Horizon 4 auf die Switch gebracht werden sollen. Das jedoch via Streaming. Ähnlich wie bei Assassin's Creed Odyssey, das exklusiv in Japan auf der Switch spielbar war oder ist, genauso wie Resident Evil 7, auch das war Japan exklusiv als Game Streaming spielbar, soll das gehen, diese AAA-Spiele auf der Switch spielbar zu machen, indem man Game Streaming verwendet. Das Spiel läuft auf Servern, die lediglich das Gameplay als Video an die Switch senden. Die wiederum sendet alle Controller-Eingaben an den Server und solange das Internet schnell genug ist, soll sich das ganz gut anfühlen und ganz gut aussehen. Dazu passt, dass Microsoft ohnehin plant, seine Xbox Live Services auf iOS, Android und die Switch zu bringen, also auf schwächere Hardware-Plattformen. Diesbezüglich gibt es wohl einen GDC-Talk, der das ankündigt und im Detail beschreibt. Und eine Xbox-App auf Devices, also Geräten, die AAA-Gaming nur mittels Streaming stemmen können, das ergibt Sinn. In Game-Streaming hat Microsoft schließlich investiert. Ende 2018 kündigte der Konzern seine xCloud an. Seine Version des Game-Streaming, die 2019 offiziell starten wird. Wenn dann unter den kompatiblen Endgeräten auch die Switch vertreten sein würde, das wäre ein echter Gewinn für Microsoft und vielleicht sogar für Nintendo. Schließlich gibt es kaum Schnittmengen zwischen dem Portfolio der beiden Konzerne und Nintendo dürfte hierbei einige Gebühren einfahren. Das zweite Xbox-Gerücht kommt brühwarm am 22.02. von der französischen Website JeuxVideo rein. Demnach wird Microsoft im Rahmen der Spielemesse E3, der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, dieses Jahr die Xbox-Nachfolger vorstellen. Ja, die Nachfolger. Plural, Mehrzahl. Dass Microsoft plant, zwei Modelle der nächsten Xbox anzubieten, ein Budget-Modell mit weniger leistungsfähiger Hardware und Fokus auf Game-Streaming und eine klassische, teure Konsole mit leistungsfähigeren Recheneinheiten, das hatte ich ja schon mal im Magazin. Und genau sowas in der Art beschreibt JeuxVideo, nämlich die beiden Konsolen mit den Codenamen Lockhart und Anaconda. Lockhart soll dabei das preiswerte Modell sein und kommt aus Kostengründen auch ohne Disklaufwerk daher und nur mit 12 GB Speicher sowie einer deutlich schwächeren Grafikeinheit daher als das schnellere Modell. Anaconda bringt 16 GB Speicher, einen dreimal so starken Grafikchip sowie ein optisches Laufwerk mit. Beide Konsolen sollen auf AMD-Hardware basieren, also der Zen-CPU-Architektur sowie der Navi-GPU-Architektur. Letztere ist derzeit immer noch in Entwicklung und wird im Herbst erstmals für den PC-Markt verfügbar sein. So zumindest die Gerüchtelage. Trotz der Ankündigung im Juni, denn dann findet die E3 2019 statt, soll der Release der nächsten Xbox noch etwas auf sich warten lassen. Erst Ende 2020 soll sie in den Handel kommen, mit Halo Infinite als Launch-Titel. Alles in allem klingt das Gerücht durchaus glaubwürdig und es deckt sich mit den vorherigen Gerüchten sowie den technischen Möglichkeiten der Chiphersteller. Verwunderlich finde ich jedoch die Behauptung, in den beiden neuen Xbox-Modellen kämen sogenannte NVMe-SSD-Festplatten zum Einsatz mit jeweils einem Terabyte. Das sind also besonders schnelle, aber auch besonders teure Flash-Festplatten. Das wirkt unverhältnismäßig teuer für eine Konsole, die ja eigentlich mit einem geringen Budget hergestellt und in großer Masse produziert wird. Aktuelle Konsolen haben ab Werk Magnetfestplatten, die deutlich langsamer sind und ich würde einfach aus dem Bauch heraus sagen, dass die klassische normale SSD hier doch völlig ausreichen würde für eine neue Konsolengeneration. Andererseits könnte der hohe Datendurchsatz dieser speziellen Speicherform für extrem kurze Ladepausen sorgen oder das kontinuierliche Nachladen besonders großer Spielwelten enorm beschleunigen. Und wenn Entwickler speziell dafür optimieren, also wenn sie mit dieser extrem schnellen Festplatte rechnen können, dann springt ja am Ende wirklich ein echter Mehrwert raus, der diese NVMe-SSDs dann am Ende lohnenswert macht. Also das ist für mich das größte Fragezeichen oder der größte Stolperstein an diesem Leak-Gerücht. Also, ich gebe diesem Gerücht mal eine Schulnote von 3+ und möchte an dieser Stelle noch einmal begeistert feststellen, wie sehr ich diese Phase 1-2 Jahre vor dem Release einer neuen Konsolengeneration liebe. Ich liebe sie. Gerüchte, Leaks, Hoffnungen, Spekulationen, Falschmeldungen, Fälschungen, Hype, Streit zwischen den Fanboys. Ach Gott, mir macht das alles so viel Spaß und ich bin so richtig glücklich gerade. Google will im März Gaming-Projekt enthüllen. Ein weiteres Gerücht, eine weitere Spekulation hat Google verursacht, indem der Konzern nämlich zu einer Presseveranstaltung am 19. März im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco, der weltgrößten Spieleentwicklerkonferenz, einlud. Bis auf den Aufruf Gather Around, also versammelt euch, und einer geheimnisvollen Inszenierung der Einladung, gibt es da absolut nichts zu berichten. Also es gibt aktuell keine Fakten, keine konkreten Informationen, aber insbesondere Spielemedien haben diese Einladung bekommen und die US-Website The Verge und viele andere Newsseiten berichteten darüber ab dem 19. Februar. Aber dass Google halt eine derart geheimnisvolle Einladung verschickt, das ist halt schon irgendwo interessant, denn es deutet auf eine größere Ankündigung hin und alle Zeichen stehen darauf, dass Google an diesem Termin sein eigenes Game-Streaming-Projekt offiziell starten wird. Ende letzten Jahres konnten Beta-Tester von Googles Project Stream eine spezielle, sprich im Umfang leicht eingeschränkte Version von Assassin's Creed Odyssey damit spielen. Und zwar ging das im Chrome-Browser. Diese Beta endete am 15. Januar und das Feedback darauf fiel weitestgehend positiv aus. Mit der Einschränkung freilich, dass eine schnelle und stabile Internetverbindung Pflicht ist, um einen solchen Dienst zu nutzen. Die Website 9to5google.com spekuliert, dass Google vielleicht sogar eine eigene Hardware vorstellen wird. Schon lange gäbe es Gerüchte um ein Produkt mit dem Codenamen Yeti, das einem Chromecast nicht unähnlich sein soll. Also das wird ein sehr kleiner Streaming-Client für den HDMI-Eingang eines Fernsehers, nur dass dieses Modell eben Spiele streamt und keine Filme und Serien. Oder vielleicht auch das on top. Wenn es denn wirklich so kommt mit dem Streaming-Dienst, ob nun mit Hardware oder ohne, dann sicher zunächst nur für die USA und später in Europa. Aber spannend ist es allemal. Vor allem frage ich mich, wie sich Google hier positionieren will. Als preiswerte Gaming-Plattform für Leute ohne PC und Konsole? Und dann am Ende mit Abo-Modell oder einfach mit ganz klassischen Vollpreisspielen, also wie so ein App-Store, oder ausschließlich mit Free-to-Play-Spielen? Und wird Google am Ende auch Exklusivtitel anbieten? Eingekaufte, wie es gerade der Epic Store macht, oder Eigenproduktionen? Wird es neben den Store Wars 2019 auch noch die Stream Wars 2019 geben? Wenn ich mir anschaue, wie auch Microsoft mit seiner xCloud Streaming-Ambitionen hat, wird Streaming überhaupt die Zukunft? Das wird ein spannendes Jahr, auch wenn Game Streaming für mich und höchstwahrscheinlich auch für euch derzeit noch eher uninteressant wirkt. Wir haben schließlich unsere Gaming-Hardware zu Hause, aber der Trend geht weg von der Hardware hin zum Dienst. Siehe Microsoft, siehe all die Produktivitätssoftware, die in den letzten Jahren in die Cloud gewandert ist. Herrje, der Text dieser Magazinfolge, den ich gerade verlese, der entstand in der Google Cloud. Der hat niemals irgendwie groß Festplattenzugriff bei mir verursacht. Da ist es doch interessant, wie sich das mit den Spielen so entwickelt, wie schnell das geht und auf welche Art und Weise. So, und nun noch ganz kurz Wirtschaft. THQ Nordic generiert 197 Millionen Euro, kauft Warhorse Studios. Am 13. Februar verkündete THQ Nordic seine neueste Akquise, die Warhorse Studios. Das Prager Indie-Studio hinter dem Kickstarter-Erfolg Kingdom Come Deliverance wechselte für 42,8 Millionen Euro den Besitzer mitsamt den Markenrechten an Kingdom Come. Einsortiert ist Warhorse ab sofort unter Koch Media, es soll aber weiterhin unabhängig agieren und auch an der Studioleitung änderte sich zunächst nichts. In den kommenden Jahren dürfte das Team dann, sofern sich an den Plänen für die Reihe nichts geändert hat, die zwei geplanten Nachfolger zum ersten Kingdom Come fertigstellen. Und damit THQ Nordic auch weiterhin einkaufen kann, sicherte sich der Publisher am 21. Februar umgerechnet 197 Millionen Euro an Kapital, um damit weiter neue Marken, Entwicklerstudios und andere Assets zu erwerben und die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen. So zumindest drückt es THQ Nordic aus. So ganz rum ist der Deal noch nicht, am 25. Februar wird diese Transaktion abgeschlossen. Dieser hohe Betrag, der kam durch den Verkauf von Unternehmensanteilen in Form sogenannter Klasse B-Anteile an private Investoren zustande, darunter diverse schwedische Fonds, Banken und Stiftungen. Klasse B bedeutet, Eigentümer solcher Anteile haben weniger Stimmrechte bei Vollversammlungen, zuweilen bekommen sie eine geringere Dividende ausgezahlt, aber sie profitieren ebenso wie die Eigentümer von Klasse A-Anteilen vom Wachstum und Erfolg des Unternehmens. Sie rechnen also damit, dass THQ Nordic in den kommenden Jahren mehr Umsatz macht, gewinnträchtiger ist, dass diese Anteile einen höheren Wert haben und das ist sozusagen die Spekulation der ganzen Käufer von neuen Unternehmensanteilen. Der CEO des Unternehmens, Lars Wingefort, erklärt hierzu im Gespräch mit Games Industry Biz, dass er langfristig all seine Unternehmen durch den Cashflow finanzieren will, den der Verkauf von Spielen erzeugt. Doch die aktuelle Strategie sei eben etwas Bedeutsames, etwas Diversifiziertes und Immergrünes aufzubauen. Und ja, er hat konkret Evergreen gesagt, also immergrün. Jedenfalls will er das durch Akquisitionen und organisches Wachstum erreichen. Noch sei man bei nur einem 0,5% des weltweiten Marktanteils im Spielesegment, da sei also noch Luft nach oben. Und durch die Sache mit den Unternehmensanteilen verschulde sich THQ Nordic nicht und man hole alle Anteilseigner ins gleiche Boot. Das würde eine langfristig sichere Umgebung für alle Angestellten und Geschäftspartner darstellen, die sich keine Sorgen um die Bilanzen des Konzerns machen müssten. Also, THQ Nordic macht weiter das, was THQ Nordic macht. Studios und Marken aufkaufen und beständig wachsen. Und inzwischen vertrauen halt mehr und mehr Beteiligte, Investoren darauf, dass dieses Wachstum am Ende auch in Profiten resultiert und dass dieses Wachstum Bestand hat. Das war es mit den Magazinthemen für diese Woche. Ich werde mich gleich hier noch unter den Schreibtisch in Fötusstellung zusammenrollen und Nervosität aufbauen, denn am Dienstag haben wir, also Jochen, André und ich, unseren zweiten Live-Auftritt, diesmal in Hamburg. Darauf sei an dieser Stelle noch einmal hingewiesen, aber bevor ich mir weiter darüber Sorgen mache, verlangt die Tradition das übliche Ende für diese Sendung, und zwar das feierliche Verlesen der interessanteren Release-Termine der kommenden zwei Wochen, natürlich ohne Gewähr. Also, folgende PC- und Konsolenspiele erscheinen bis zum 8. März. Los geht es am 26. Februar, an dem gleich 4 Titel erscheinen. Darunter ist etwa Ubisofts Trials Rising für die Switch, die PS4, die Xbox One und den PC. Das ist der neueste Ableger des Motocross-Geschicklichkeitsspiels Trials, in dem wir nur durch Betätigen von Gas und Bremse sowie das Neigen unseres Charakters nach vorn und hinten auf dem Moped knifflige und wild inszenierte Hindernisparcours überwinden. Dann kommt am 26.02. auch noch Stellaris in der Console Edition auf die PS4 und Xbox One. Stellaris, das ist ein 2016 erschienenes 4X-Strategiespiel aus dem Hause Paradox, in dem wir ein raumfahrendes Volk erstellen und damit eine zufallsgenerierte Galaxie erforschen, in der zahlreiche andere Völker genau dasselbe tun. Das ist ein sehr komplexer Titel, dessen Konsolenport sicher nicht der einfachste ist. Nach dem Betrachten des Trailers der Console Edition weiß ich jedenfalls, das dürfte eine gewisse Einarbeitungszeit von Spielern erfordern und das hat schon sehr viel kleine Schrift auf jedem Bildschirm. Das ist also definitiv nichts für weit weg vom Fernsehsitzer. Der dritte Titel am 26.02., das wird das Lego Movie 2 Videogame. Eins dieser Lego-Spiele von Traveller's Tales also und diesmal zum zweiten Lego-Film. Und natürlich für ein Maximum an Plattformen, also für die Switch, die PS4, die Xbox One und die PC. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch noch Xbox 360 und PS3 versorgt würden. Aber ich bin bereits beim Aufnehmen, nicht mehr beim Recherchieren. Wie immer bei diesen Spielen dürfte das kein Triumph des Game-Designs werden. Dazu ist die Lego-Game-Formel einfach zu ausgelutscht. Aber vielleicht ist es am Ende ein empfehlenswertes Spiel für jüngere Zocker. Die können ja nicht immer nur Fortnite spielen. Zuletzt am 26.02. kommt Dirt Rally 2.0 für den PC, die Xbox One und die PS4. Das Codemasters Rennspiel folgt dabei der Formel des ersten Teils und bietet eine eher nüchterne, realistische Simulation des Rallye-Sports, anders als die eher arcadigen Dirt-Spiele. In Dirt Rally 2 gibt es klassische Rallye auf langen Offroad-Strecken und auf Zeit, sowie Rallye-Cross auf kompakten Rundkursen mit Gegnern. Neu sind ein überarbeitetes Wettersystem und eine verbesserte Simulation des Straßenbelags, der durch Wetter und vorausfahrende Wagen beeinflusst wird. Am 1. März dann erscheint Dead or Alive 6, der neueste Teil von Team Ninjas Prügelspielreihe, die damals von Tomonobu Itagaki ersonnen wurde, der seitdem zur Industrielegende wurde und es inzwischen auch nicht mehr so wirklich ist. Er hat das Rampenlicht verlassen, aber was soll's? Ein neues Dead or Alive steht an. Ihr wisst schon, das ist die Prügelspielreihe mit den vielen weiblichen Kämpferinnen, die oftmals eher knapp bekleidet sind und wo es stets diese übertriebenen Brustwackeleffekte gab. Nun ja, im sechsten Teil wollen die Entwickler weniger den Voyeurismus der Spieler bedienen, sondern den Titel endlich als E-Sport-Game positionieren. So wirken die Spielfiguren weniger übertrieben sexualisiert. Sexualisiert sind sie immer noch. Es gibt eine neue Grafik-Engine. Zum ersten Mal in der Seriengeschichte fließt in den Kämpfen Blut. Und erstmals lassen sich auch Kostüme der Kämpfer und Kämpferinnen anpassen. Insgesamt 26 Charaktere stehen zur Auswahl, darunter 2 Newcomer. Dead or Alive 6 kommt für den PC, die Xbox One und die PS4. Am 5. März dann erscheint ein eigenwilliger Titel aus dem Hause Square Enix, Left Alive. Das Ding kommt für den PC und die PS4 und das ist ein Third-Person-Shooter mit einem Fokus auf Stealth, auf Survival und Kampfroboter gibt es da auch. Im Jahr 2127 stellen wir uns dabei in einem kriegszerrissenen Land den Invasoren entgegen und nutzen dazu allerlei Guerilla-Taktiken, also Fallen, Hinterhalte, das genretypische Deckungssystem hinter hüfthohen Objekten. Hier und da können wir aber auch Mechs kapern, genauso ist offensives Ballern auch ein Weg. Zwischendurch eingestreut soll es immer wieder knifflige Entscheidungen für den Spieler geben. Und ich muss mich auch noch entscheiden, was ich überhaupt von dem Spiel halten soll. In den Trailern wirkt es ganz nett, aber auch ein wenig altbacken und seltsam. In den Gameplay-Videos dann wirkt es recht öde, die ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn Square Enix einen Third-Person-Shooter anpackt, dann kann das gewaltig in die Hose gehen. Erinnert sich noch jemand an Mindjack? Nein? Quod erat demonstrandum. So, und nun der letzte große Release. Devil May Cry 5 für die PS4, Xbox One und den PC. Das erste, in Anführungszeichen, richtige Devil May Cry seit 10 Jahren. Viele Leute erkennen die Neuerfindung namens DMC aus dem Jahre 2013 schließlich nicht als echtes Devil May Cry an, kam ja auch von Ninja Theory und nicht direkt von Capcom. Devil May Cry 5 jedenfalls kommt wieder aus Fernost, hat wieder denselben Game Director wie Teil 4 und setzt auch dessen Story fort. In Sachen Gameplay gehen die Entwickler keine Risiken ein. Wie gewohnt schnetzeln wir als Dante, als Nero oder als der neue, etwas ungewöhnliche Charakter V, allerlei Dämonenhorden nieder und werden dabei konstant bewertet. Wie cool wir dabei sind. Lange Kombos, das Gegner jonglieren in der Luft, Spezialangriffe, riesige Bosse, lineare Levels voller Secrets. So eine Sorte Spiel wird Devil May Cry 5 also. Zumindest hoffentlich, wenn alles gut geht. Tja, und das war's jetzt aber auch wirklich mit der heutigen Sendung. Danke, dass ihr dabei wart und auch noch bis zum Schluss. Wir hören uns dann spätestens in 2 Wochen wieder bei der nächsten Sendung und hoffentlich auch deutlich früher in einem unserer vielen anderen Podcasts etwa oder eben am Dienstag live in Hamburg. Mehr Infos dazu gibt's unter www.podcastfestival.de. Macht's gut.